Die Art und Weise, wie der Apostel Paulus seine Briefe schrieb, hat seinen Mitapostel Petrus dazu bewegt, zu sagen oder zu schreiben, dass das, was Paulus schreibt, schwierig zu verstehen ist. Ich habe manchmal schon gedacht, ja, Petrus, du kannst es sagen, aber deine Briefe sind manchmal an manchen Stellen auch nicht ganz einfach zu verstehen. Aber Petrus schreibt das so und er schreibt auch, dass das eben dazu führt, dass manche seine Aussagen verdrehen, sie zu ihrem eigenen Verderben dann falsch anwenden, falsch auslegen und falsch anwenden. Ich glaube, ich weiß, was Petrus meint. Paulus hatte diese Gewohnheit, sehr, sehr lange Sätze zu schreiben. In diesen langen Sätzen gibt es viele tiefgründige Aussagen und Schlussfolgerungen, die ganz dicht aneinandergereiht sind. Und um sie wirklich zu verstehen, muss man beim Lesen und beim Nachdenken eigentlich immer alles im Kopf behalten, was er vorher geschrieben hat. Man darf nie den Zusammenhang aus den Augen verlieren. Das muss man beim Lesen der Bibel ja immer tun. Aber bei den Briefen von Paulus ist das, denke ich, ganz besonders so. Und so kann man eigentlich sagen, dass man einen Brief wie den Römerbrief mehrmals gelesen haben muss und dass man den Inhalt kennen muss, um dann eine einzelne Passage daraus wirklich gut zu verstehen. Also man muss eigentlich den Zusammenhang vorher schon einigermaßen präsent haben, wenn man an eine einzelne Passage herangeht, dass man sie wirklich gut versteht. Und wer das nicht tut, also wer eine einzelne Aussage oder einen Satz isoliert liest und den ganzen Zusammenhang vernachlässigt, der wird oft falsche Schlüsse ziehen. Der Heilige Geist kennt unsere Herzen. Und er weiß, dass sie ein trotziges und ein betrügerisches Ding sind, wie Jeremia sagt im 17. Kapitel seines Buches. Ein betrügerisches und trotziges Ding ist unser Herz, das oft dafür schaut, dass es die sündhaften Wege und Begehren rechtfertigen oder entschuldigen kann. Und so könnte eine Aussage, wie wir sie im Abschnitt vorher in Römer 5, Vers 20 auch gelesen haben, eine solche Aussage könnte uns dann unser Herz dazu verleiten, einen falschen Schluss zu ziehen. Dort heißt es in Römer 5, Vers 20, wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. Und das könnte dann so genommen werden und man könnte folgern, ja, dann ist es ja gut, wenn wir viel sündigen, dann erscheint die Gnade Gottes noch größer. Also könnten wir fröhlich sündigen, weil Gott seine Gnade dann umso mehr zeigen kann. Also lasst uns unseren sündhaften Wünschen freien Lauf lassen, dann hat Gott mehr Gelegenheit, uns seine Gnade zu zeigen. Und genau auf diese Schlussfolgerung antwortet Paulus in Kapitel 6 und 7. Es ist so, dass Paulus wirklich denkt, dass Menschen so schlussfolgern könnten. Und darum nimmt er das vorweg und antwortet ihnen oder uns mit Kapitel 6 und 7. Wir lesen einmal jetzt Kapitel 6, die Verse 1 bis 14. Also die Antwort auf die falsche Schlussfolgerung in 5, Vers 20 ist folgende. Das ist das Wort Gottes. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Auf keinen Fall. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr, haltet euch der Sünde für tot. Gott aber lebendig in Christus Jesus. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorche. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Lieber Vater, wir danken dir für dein Wort, das du uns gegeben hast. Danke, Herr, für die Weisheit, die du dem Apostel gegeben hast, dass er uns diese wichtigen Dinge erklären und uns dadurch auch anleiten und ermahnen konnte. Herr, gib, dass wir das richtig verstehen und dass wir im Glauben darauf antworten und aktiv werden können nach deinem Willen. Amen. Sollen wir in der Sünde weiterleben, damit sich Gottes Gnade als groß erweist, wenn er uns das dann immer wieder vergibt? Paulus antwortet auf diese Frage mit dem emotionalen Ausruf, den er öfter im Römerbrief gebraucht: Me genuito, das geschehe niemals. An so etwas dürft ihr nicht einmal denken. Wer so denkt, hat nicht verstanden, was Gottes Gnade bewirkt hat. Er hat nicht verstanden, dass er eine vollkommen neue Identität bekommen hat, dass er doch in einer neuen Realität lebt. Paulus sagt, wir sind solche Leute, die der Sünde gestorben sind. Das ist unsere Realität. Es ist eine Realität, die auf uns zutrifft. Das stimmt für uns. Wir sind solche, die der Sünde gestorben sind. Christ werden heißt nicht nur, dass man sich entschlossen hat, ein besseres Leben zu führen. Das denkt man vielleicht manchmal. Christsein heißt nicht nur, dass man sich entschlossen hat, ein besseres Leben zu führen. Dass man sich dafür entschieden hat, weniger zu sündigen, weil man jetzt Gott etwas mehr gefallen möchte, damit er einem ein besseres Leben dafür gibt. Nein. Christsein heißt, eine andere Spezies von Mensch zu sein. Das ist ein ganz andere Art von Mensch ist man geworden, wenn man Christ geworden ist. Es heißt, zu einem Volk zu gehören, von dem Gottes Wort sagt, dass sie solche sind, die für die Sünde gestorben, für die Sünde tot sind. Für dich bin ich tot, Sünde. Mit dir habe ich nichts mehr zu tun. Wie könnten solche dann noch so leben, als wäre das gar nicht wahr? Als würde sie noch die alte Realität bestimmen? Das wäre etwa so, wie wenn jemand ein wunderschönes neues Haus geschenkt bekommen hätte. Er zieht es aber vor, in seine alte Bruchbude zurückzukehren und da drin zu hausen. Oder wie wenn jemand eine ganze Garderobe schöner, neuer Kleider bekommen hätte, aber sie überhaupt nicht anzieht, sondern in seinen löchrigen, vergammelten, alten Klamotten umhergeht. Paulus erklärt nun die Realität, die neue Identität der Gläubigen, indem er an das anknüpft, was er im Abschnitt davor besprach. Er sprach davon, dass ein Mensch von Geburt an erst einmal in Adam ist. Und wenn er neu geboren ist, dann ist er in Christus. Dann gilt für ihn, was der Apostel auch im 2. Korintherbrief sagt, Kapitel 5, Vers 17, ist jemand in Christus neue Schöpfung. Er sagt das nicht einmal so erklärend, dann ist er eine neue Schöpfung, sondern er ruft einfach aus, ist jemand in Christus neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Dann sagt er in Vers 3 hier, oder wisst ihr nicht, was es bedeutet, dass ihr auf Christus getauft worden seid? Mit anderen Worten, wenn er sagt, wisst ihr denn nicht? Er sagt, als Christen müsstet ihr eigentlich wissen, was eure Taufe bedeutet. Dazu müssen wir zuerst bedenken, dass der Apostel hier nicht hauptsächlich von der Wassertaufe spricht. Das tut er nicht. Wenn er sagt, dass sie auf Christus getauft wurden. Auf Christus getauft ist eigentlich eine unglückliche Übersetzung von dem, was hier steht im originalen Text. Da steht eigentlich, wenn man das gut übersetzt, dann heißt das in Christus hinein getauft. Also im Griechischen eis, das heißt in etwas hinein getan. Paulus verwendet hier eine von den verschiedenen Bedeutungen des Wortes baptizo, also taufen, im Neuen Testament. Da gibt es ganz viele verschiedene Bedeutungen oder einige verschiedene Bedeutungen. Wenn wir das Wort Taufe hören, dann denken wir vielleicht meistens zuerst an die Wassertaufe. Das ist eine Waschung, ein Bild für die Reinigung von unseren Sünden, die Christus vollbracht hat. Das Wort baptizo, das wird im Neuen Testament oft so gebraucht, also für rituelle Waschungen aller Arten. Zum Beispiel auch für das Waschen der Hände vor dem Essen. Als die Pharisäer Jesus kritisiert haben, dass seine Jünger nicht die Hände waschen vor dem Essen, das war nicht nur einfach so eine Reinigung, sondern das war eine rituelle Reinigung, Da haben sie das Wort gebraucht, deine Jünger taufen die Hände nicht vor dem Essen. Die Taufe der zum Glauben gekommenen oder ihrer Kinder ist auch eine solche symbolische oder rituelle Waschung, die zeigt, dass die Täuflinge für die Zugehörigkeit des Bundes gereinigt sind. Diese Taufe spricht aber auch davon, dass die Täuflinge mit Christus eins gemacht wurden. oder werden, wenn sie glauben. Das ist eine weitere Bedeutung des Wortes Baptizo oder Baptisma, wie es hier im Römerbrief gebraucht wird. Das heißt, mit etwas eins machen. Oder auch, man kann auch übersetzen oder übertragen, etwas durchmachen, wenn man in eine Taufe hineingetan wird. Das heißt dann, man macht etwas durch oder man erfährt etwas oder man erleidet etwas. Zum Beispiel sagt Jesus von sich in Lukas 12, Vers 50, ich habe aber eine Taufe, womit ich getauft werden muss, und wie bin ich bedrängt, bis sie vollbracht ist. Und da sprach er von seinem Leiden, von seiner Leidenstaufe. Er wird in das Leiden hineingebracht oder er muss das Leiden durchmachen, durchleiden. Und in gewisser Weise kommen hier die Erklärungen von Paulus, da kommen verschiedene Bedeutungen der Taufe zusammen. Vorwiegend spricht er davon, dass wir die Taufe der Einswerdung mit Christus erfahren haben. Das ist, was er hier hauptsächlich meint, dass wir in Christus hineingetauft wurden. So gebraucht er das Wort auch im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 13, da sagt er, denn in einem Geist sind wir alle in einen Leib hineingetauft worden. Das heißt, in einem Leib eins gemacht worden. Das ist der Leib Christi, der die Einheit aller Gläubigen in Christus ist. Wir sind deshalb nun in Christus. Wie wir zuvor, als wir in Adam waren, waren wir im Stand von Sündern, von solchen, die durch die Sünde geprägt und von ihr geknechtet waren. Und so sind wir jetzt in Christus im Stand von Gerechten, von solchen, die der Sünde gestorben und von ihrer Macht getrennt wurden. Im vorherigen Kapitel hat der Apostel das ja anhand der Bundeshäupter erklärt. Bundeshäupter Adam und Christus. Sie sind die Häupter des Bundes. Wir waren in Adam, der unser Haupt des ersten Bundes, des Bundes der Schöpfung oder der Werke genannt war. Und deshalb war alles, was für Adams Existenz Realität war, war auch unsere Realität. Ja, Adam ist in Sünde gefallen, damit sind wir auch in die Sünde gefallen. In Adam. Das ist aber vergangen. Und wenn wir als Gerechtfertigte und Gereinigte in Christus versetzt wurden, dann war das zu Ende, das in Adam sein und die Knechtschaft der Sünde. Dann wurde alles, was für Christus Realität ist, auch unsere Realität. Und unser erster Repräsentant war Adam. In ihm waren wir, wie er, für Gott tot und für die Sünde lebendig. Unser neuer Repräsentant ist Christus, der zweite Adam. In ihm sind wir der Sünde gestorben und für Gott lebendig gemacht. Aber zuerst waren wir für Gott tot, für die Sünde lebendig. Jetzt sind wir für die Sünde tot und für Gott lebendig. Und das ist deshalb, weil Jesus stellvertretend für uns gestorben und auferweckt worden ist. Den, der die Sünde nicht kannte, hat er, Gott, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm, in Christus. Und darum sagt Paulus, dass wir, die wir in Christus hineingetauft, mit ihm eins gemacht worden sind, durch diese Taufe oder Vereinigung mit seinem Tod und seiner Auferstehung eins gemacht sind. Der Apostel spricht hier von einer endgültigen Sache, wenn er sagt, begraben durch die Taufe in den Tod. begraben. Der Tod wurde bereits festgestellt und dann wurden wir begraben. Im Prinzip sind wir nicht mehr existent für die Sünde. Da gibt es nichts mehr, was man machen kann. Endgültig tot. Erst wenn der Tod ganz eindeutig festgestellt wurde, kann jemand begraben werden. Das ist sozusagen der Abschluss des Gestorbenseins, das Begrabensein. Das war den Evangelisten auch ganz wichtig zu berichten, dass Jesus wirklich und endgültig tot war. Und dann wurde er begraben und lag 3 Tage und 3 Nächte im Grab. So definitiv ist es mit uns in Bezug auf die Sünde. Es ist vorbei mit uns und der Sünde. Wir sind für sie gestorben, nicht mehr für sie zur Verfügung. Sie hat ihre Herrschaft über uns definitiv verloren. Das ist an sich schon eine sehr gute Nachricht, nicht wahr? Aber es ist nur die halbe Sache. Wenn Jesus nur für uns gestorben wäre und wir damit für die Sünde tot sind, damit wäre eigentlich nur etwas Vergangenes erledigt. Jesus ist aber nicht nur für unsere Sünde gestorben, damit wir dann von den negativen Folgen von Adams Fall befreit sind. Er ist auch für uns auferstanden, damit wir zum neuen Leben erweckt werden. Und so lesen wir in Vers 5 in Römer 6, denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Wir sind mit Jesus mitgekreuzigt und auch mit ihm mit auferstanden. Das ist jetzt schon Realität. Wir erinnern uns, Jesus ist unser Repräsentant als Bundeshaupt. Alles, was für ihn Wahrheit ist, ist auch für uns Wahrheit. Und somit ist für uns Realität. Wir sind tot für die Sünde. Die Sünde hat die Macht über uns verloren und wir sind auferweckt zum Leben. Das Leben Christi ist unser Leben. Vielleicht habt ihr bis hierhin schon gedacht, ja, er wiederholt das ziemlich viele Male. Jetzt wissen wir das dann langsam. Ja, das mag sein, aber Paulus wiederholt das hier auf ganz verschiedene Weisen immer wieder, weil das muss uns richtig reingehen. Es ist ihm wichtig, dass wir diese Realität verinnerlichen. Und darum wiederholt er es, damit es wirklich sitzt. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für allemal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. Und wir dürfen ergänzen, was er für Gott lebt, lebt er in uns und durch uns. Weil wir eins sind mit Christus, ist sein Leben in uns und wirkt in uns. In seinem Brief an die Galater beschreibt er das auch mit leicht anderen Worten, denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Eine neue Realität trifft auf all diejenigen zu, die in Christus sind. Aber diese Wahrheit, die über uns ausgesprochen wurde, nicht nur hier, an anderen Stellen im Neuen Testament, bewirkt nicht automatisch alles, was Gott für unser neues Leben vorgesehen hat. Das ist kein Automatismus. Wir leben nicht wie Roboter für Gott, weil wir jetzt in Christus sind. Und deshalb kommen jetzt von Paulus das erste Mal in seinem Brief an die Römer, kommen an dieser Stelle Imperative. Das sind Befehle oder Aufforderungen, etwas zu tun. Wir müssen auch etwas tun, wenn wir das jetzt wissen, diese Realität kennen. Sinclair Ferguson schreibt sehr treffend dazu: Wir sind zwar der Sünde gestorben, aber die Sünde in uns ist noch nicht gestorben. Wir sind frei von der Herrschaft der Sünde, aber nicht von ihrer Präsenz und von ihrem Einfluss. Deshalb brauchen wir Imperative. Ich finde das sehr treffend gesagt. Und diese Präsenz und den Einfluss der Sünde nannten die Westminster-Theologen die verbleibende Sünde oder die übrigbleibende Sünde in uns. Es ist da ein Teil unserer alten Natur, der weiterhin empfänglich ist für die Verlockungen und Einflüsterungen der Sünde. Die Macht der Sünde über uns ist gebrochen. Aber die betrügerischen Einflüsterungen des Teufels wollen uns die neue Realität vernebeln oder vergessen lassen. Und darum erinnert uns Paulus und ermahnt uns: Haltet euch der Sünde für tot. Gott aber lebend in Christus Jesus. Und wenn er sagt, haltet euch dafür, dann heißt das nicht, dass wir so in einer Art Trick oder Selbstsuggestion etwas für wahr halten sollen, das nicht tatsächlich so ist. Nein, im Gegenteil. Er sagt, denkt und lebt gemäß der Realität, die euch tatsächlich betrifft. Denkt und lebt gemäß der Realität, die euch betrifft. So wie wenn man zum Beispiel zu einem jungen Mann sagt, der sich für sein Alter unreif verhält. Sagt man zu ihm, sei kein Kindskopf, sei ein Mann. Mit anderen Worten, sei, was du tatsächlich bist. Du bist ein geistlicher Mensch, der Sünde gestorben. Denke und lebe wie ein geistlicher Mensch, der Sünde gestorben ist und in Christus lebend für Gott. Der Apostel ermahnt, so herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorcht. Und damit sagt er, die Sünde hat gar keine Herrschaft mehr über euch. Lasst euch also auch nicht etwas anderes vormachen. Gebt nicht den fleischlichen Begierden nach, wie wenn die noch etwas zu sagen hätten, sondern beherrscht sie. Eure Glieder sind wie Werkzeuge, sagt der Apostel. Gebraucht sie so, wie es ihrer Bestimmung entspricht. Diese Glieder sind Augen, Ohren, Hände, Füße, Mund, Herz, das beinhaltet Wille und Verstand. Sie sollen nicht mehr wie zuvor der Ungerechtigkeit dienen, sondern Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Wir sind befreit dazu. Unsere Augen, was wir anschauen, unsere Ohren, worauf wir hören, Hände und Füße, was wir in die Hand nehmen oder was wir behandeln, wohin wir gehen, wie wir reden mit unserem Mund, was unser Herz, Wille und Verstand begehrt und denkt. All das können wir durch die Kraft seines Lebens in uns, können wir bestimmen und lenken. Wir können und sollen deshalb nicht mehr sagen, wie es in diesem alten Blues heißt, The devil made me do it. Der Teufel hat das gemacht, dass ich es getan habe. Das können wir nicht sagen. Wir müssen sagen, ich ließ mich dazu verführen, nicht nach der Realität zu leben, die Gott mir in Christus geschenkt hat. So sagt der Apostel, die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Und damit erinnert er noch einmal an die zwei Stellungen, in denen ein Mensch sein kann. Unter Gesetz entspricht der Stellung in Adam. Dieser Mensch steht noch unter der Anklage des Gesetzes, weil er noch unter der Herrschaft der Sünde ist. Das Gesetz deckt seine Sünde auf und vermehrt sie dadurch. Der Mensch in Adam ist ein Gefangener der Sünde und ein Verurteilter des Gesetzes. Darum ist er unter Gesetz. Unter Gnade dagegen entspricht der Stellung in Christus. Dieser Mensch ist durch die Gnade Gottes in Christus befreit von der Macht der Sünde. Er muss nicht mehr sündigen. Er ist zwar noch in der Lage dazu und er kann dazu verführt werden, aber die Realität ist, dass er frei ist, seine Wünsche, seinen Willen und seinen Verstand und auch seine Körperteile als Werkzeuge der Gerechtigkeit zu gebrauchen und wie Christus für Gott zu leben. Mache Gebrauch von dieser Tatsache. Mach dir bewusst, wenn du als Christ sündigst, wenn ich als Christ sündige, dann tust du das freiwillig, nicht unter Zwang. Niemand kann dich dazu zwingen, zu sündigen. Du tust es vielleicht, weil du nicht wachsam bist und nicht ständig in dem Bewusstsein lebst, dass du für die Sünde gestorben bist und für das Leben in Gerechtigkeit auferstanden bist. Und wenn du erkennst, dass du deshalb gefallen bist, musst du nicht verzweifeln. Kehre einfach um zu dem Herrn. Bekenne deine Sünde und steh wieder auf und lebe. Denn du lebst unter der Gnade. Es ist passend, hier zum Schluss noch die Worte des Apostels Johannes anzuschließen. Im 1. Johannes 2, ganz am Anfang, schreibt Johannes: Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt oder wenn jemand trotzdem sündigt, dann haben wir einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Er ist die Sühnung für unsere Sünden. Amen.